Einen wunderschönen guten Morgen, Gemeinde. In Jesu Namen möchte ich einen jeden herzlich grüßen. Denn wenn wir in dem Namen Jesu zusammengekommen sind, dann verheißt er uns, dass er in unserer Mitte ist. Und aufgrund dessen ist der Herr Jesus heute Morgen oder wann immer wir sind hier zusammen da. Jesus ist die Hauptperson. Jesus ist das Zentrum. Jesus ist der Herr, der König. Und ihr lieben Zuhörer, es geht nur um ihn. Hast du verstanden? Es geht nur um ihn. Es geht nicht hier um Manfred, hier nicht um Fritz, nicht um Michael. Es geht um ihn. Um den König, Jesus Christus. Und stell dir vor, er würde hier leibhaftig sein, sichtbar. Dann würde doch keiner uns mehr anschauen, die wir hier vorne predigen. Dann wäre er die Hauptperson hier und er würde hier stehen. Und alle würden zu ihm hingehen und die würden alle ihn erwarten und verlangen und ihn hören wollen und seine Taten sehen. Aber er ist jetzt nicht sichtbar hier. Er ist in seinem Wort, in seinem Geist, ist er in unserer Mitte. Und darum sagt das Wort Gottes, glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Die nicht sehen und doch glauben, würde er jetzt mit seiner Person oder mit seinem Körper hier sein, dann könnt ihr nur auf einer Stelle sein. Aber jetzt ist er, weiß ich, vielleicht in 100.000 Gottesdiensten zur gleichen Zeit auf der Welt. Das ist das Großartige. Es geht nur um ihn, um den Herrn Jesus Christus. Er ist der Herr unseres Lebens. Er hat uns wunderbar erlöst und errettet. Und darum ist auch das Wort Gottes, das wir hier verkündigen, es geht nur um den Herrn Jesus. Und ich habe einmal so nachgedacht, wir leben ja im Neuen Testament, nicht mehr im Alten Testament. Wir leben im Neuen Testament. Und im Neuen Testament, meine Freunde, ist jedes Kapitel, ich habe sie jetzt nicht gezählt, vielleicht 150 Kapitel, im Neuen Testament, ist einzig und alleine Jesus, Jesus und wieder Jesus. Alles handelt von ihm, jeder spricht von ihm, jeder ehrt ihn, jeder hebt ihn hoch. Ja, jeder Einzelne im Neuen Testament. Schau einmal nach. Ich finde das so grandios, so einzigartig. Und wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann strahlt er und leuchtet, oftmals versteckt. Aus jeder Geschichte strahlt er heraus. Der Herr Jesus, der Erlöser, um ihn geht's. Es geht um ihn alleine. Und selbst der Herr Jesus sagt, Abraham schaute meinen Tag und jauchzte, heißt es. Abraham sah, wie er mit Isaak den Berg hochging, den Berg Moria, zum Tempelberg hochging und sah keinen anderen. Er musste seinen Sohn opfern. Sein Sohn, der das Holz auf dem Rücken getragen hat, so wie der Herr Jesus das Kreuz, das Holz auf seinem Rücken nach Golgatha getragen hat. Und Abraham sah es. Und was heißt, sagt die Bibel? Abraham jauchzte, er sagte, Halleluja, das ist Jesus. Eine Vorausschau. Jesus sagte, Abraham jauchzte. Grandios. Ich bin begeistert, wenn ich das lese und wenn ich das höre und sehe. Wie einzigartig unser Herr ist, den wir verehren und den wir lieben. Und darum ist unsere Verkündigung, die wir haben, immer Jesus. Weißt du den ersten Vers im Neuen Testament, wie der heißt? Aber dann geht es immer um ihn. Um ihn. auf den so- um den Sohn. Den Mann, was singen wir? Es ist der Mann, der den Tod bezwang. Jesus. Und darum ist das ganze Alte Testament aufgerollt aus 1. Mose 1, wo es heißt, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Jesus prophezeit, sie, die Schlange, wird ihn in die Ferse stechen und wird ihn mit Gift infizieren und er wird des Todes sterben. Das ist. Und dann geht es bis hin in die Offenbarung. Und es geht nur um eine Person, um das eine Opfer, das die Welt in eine Vollendung hineingebracht hat. Großartig, einmal den Zusammenhang zu sehen. Und ich freue mich jedes Mal. Und das möchte ich jedem Einzelnen, der da ist, den möchte ich das kundtun. Und darum bete ich viel und sage, Herr Jesus, führe es so, dass ich den Menschen etwas darbringen darf. Ich möchte ihnen Jesus in ihr Leben hineintragen. Vorgestern Freitag kam der Postzusteller an, der Paketzusteller, und brachte uns ein kleines Paket. So, und ich ging hin und nahm das an und sage ich, ist es etwas ruhig jetzt geworden nach Weihnachten? Ja, sagt er, Gott sei Dank, sagt der Mann, etwas entspannter. Das war 12 Stunden jeden Tag, eine Hetze ohne Ende, sagt er, wochenlang. Und dann sage ich, dann kommen Sie doch mal bitte rein zu mir, sage ich, ich gebe Ihnen eine Tasse Kaffee. Er sagte, die 5 Minuten habe ich ja Zeit, sagt er. Dann kommt der gute Mann rein, war vorgestern rein zu uns. Und wir hatten die Jungs aus Solingen da, die Kinder, Leon und Bruder. Und dann kam der junge Mann rein und setzte sich zu uns an den Tisch und sagte, ich habe auch frische Brötchen hier, sage ich. Haben Sie schon was heute gegessen? Nein, sagte ich, haben nichts gegessen. Nee. Sag ich, bitteschön, bedienen Sie sich, hier sind Brötchen, hier ist Wurst, Marmelade. Ja, sagte, sowas ist mir noch nie passiert, sagte er. Nee. Und was habe ich getan? Natürlich dem jungen Mann etwas von Jesus erzählt. Von dem herrlichen Heiland. Bitte, wir haben so viele Möglichkeiten und Chancen, Ihnen etwas Wunderbares zu sagen. Das, was uns unendlich glücklich macht. Das ist großartig. Jesus und Jesus alleine. Er ist unser König. Ja, haben wir gesungen hier. Er ist der König. Und er bleibt der König. Viele haben es noch nicht erkannt als König. Und er ist auch als König geboren. Weißt du das? Selbst als er im Leibe der wunderbaren Frau Maria, seiner Mutter war, was war er da schon? König war er da schon. Euch ist ein König geboren, nicht ein Prinz. Nein, nein, ein Prinz nicht. Der wird ja erst dann irgendwann mal gekrönt. Nein, er ist als König geboren. Das ist unser König. Und er geht durch bis nach als König bis hin zum Kreuz. Als er dann dort am Kreuz hängt, mit Dornen gekrönt, zerschlagen, zerschundet, haben ihn die Leute nicht erkannt als König. Und Pilatus fragt ihn und sagt, bist du ein König? Und Jesus sagt, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin in diese Welt gekommen, um für die Wahrheit zu zeugen. Und dann machte Pilatus eine Tafel. Ich denke, so groß wie dieses Pult hier. Machte eine Tafel und nahm diese Tafel und ließ auf diese Tafel schreiben, Jesus Christus, der König der Juden, in Hebräisch, in Griechisch und in Lateinisch. Eine große Tafel. Und heftete diese Tafel oben an das Kreuz an. Dieser Heide, dieser römische Soldat, dieser Statthalter von Jerusalem, dieser absolute Heide hat Jesus erkannt als König und hat ihn dort proklamiert als König, du bist der König. Dort am Kreuz, mit Dornen gekrönt, nicht mit Gold, nicht mit Juwelen und Diademen, sondern mit Dornen gekrönt. Das ist auch mein König. Halleluja. Das ist auch mein König. Und dann kamen die Juden zu ihm, zu dem Pilatus und sagen, du, das kannst du nicht machen. Er hat gesagt, er sei ein König. Aber das stimmt nicht. Er ist kein König. Nur weil er es gesagt hat. Und Pilatus war ein Mann, vom Heiligen Geist in dem Fall geführt. Ein Mann mit einem Rückgrat. Männer aus einem Guss. Der sagt, das, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, das bleibt am Kreuz. Jesus, der König. Halleluja. Das ist mein König, ist das. Und er kommt sehr bald wieder. Weißt du das? Er kommt bald zurück. Und wird uns holen, die wir an ihn geglaubt haben. Das ist so schön, ist das. Ich freue mich auf diesen Tag, jeden Tag. Und ich habe schon einmal gesagt, der Geist und die Braut sprechen, komm. Jedes Mal, wenn ich bete, sage ich, Herr Jesus, komm. Komm jetzt, komm. Ich warte, komm, hol mich. Hol uns, komm. Das ist das Gebet und das Rufen der Braut Jesu. Komm. Wie schön ist das? Das Evangelium ist wunderschön. Wunderschön. Ich bin morgen mittags hier tanken, abends war ich immer tanken, das ist am günstigsten. Ja, sonst tagsüber, abends um 9 Uhr, dann fahre ich tanken und dann habe ich nur ein paar Cent gespart. Aber wie auch immer, wenn ich in der Nähe bin und gehe ich in die Tankstelle. Hier tanken und gehe in die Tankstelle rein, sage ich, einen wunderschönen guten Abend, sagt der Tankwart zu mir, warum sind Sie denn so fröhlich? Was ist denn mit Ihnen? Und sage ich dem guten Tankwart, der an der Kasse war, dieser Mann, sage ich, das kann ich Ihnen sagen, der Herr Jesus wohnt in meinem Herzen und ich glaube ganz fest an ihn. Und er hat mir Frieden und ganz viel Freude geschenkt, jeden Tag. So, so, sagt er auch. Gibt es das auch? Ja, sage ich, das gibt es. Nicht? Und habe ich bezahlt und alles. Und sagte, bleiben Sie so, wie Sie sind. Verändern Sie sich nicht. Das ist schon okay, machen Sie so weiter. Sage ich, ich werde auf Ihren Rat hören, sage ich. Ja. Leute, wir leben in einer sehr, sehr interessanten Zeit. Einer sehr, sehr bewegten Zeit. Das Jahr geht zu Ende in wenigen Stunden. Und was im Dezember mich ganz besonders bewegt hat, das war, was der Präsident in Amerika, der Trump, ausgelöst hat. Nicht? Haben wir alle gehört. Hat Jerusalem als Hauptstadt Israels erklärt. Ich habe gesagt, wie kann dieser Mann nicht? Aber ihr lieben Leute, Gott macht eine ganz andere Strategie und Geschichte wie wir Leute. Wie kommt das, dass ein Kaiser Augustus in Rom vor 2000, sage ich jetzt mal 18 Jahren, eine Volkszählung macht in seinem ganzen Reich, im ganz römischen Reich und anordnet, jeder muss in seine Vaterstadt gehen, um dort registriert zu werden, um dort gezählt zu werden. Wieso das eigentlich? Und da schreibt 700 Jahre der Prophet Micha, du Bethlehem, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten in Juda. Denn aus dir soll mir der Herzog kommen, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Da sollst du geboren werden, in Bethlehem, in dieser kleinen Stadt, aus der der König David kommt. Und darum musste dieser römische Kaiser 700 Jahre danach eine Volkszählung anordnen, so dass Maria und Josef von Nazareth rüberwandern müssen, sie als hochschwangere Frau nach Bethlehem, damit Jesus geboren wird. Nur damit das Wort Gottes erfüllt wird. Ist das nicht großartig? Der Mann, der kannte Jesus gar nicht. Der Mann hatte nichts am Hut damit. Aber Gott leitet und lenkt die Geschichte. Und wie die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott hat einen Plan. Und der ist so perfekt. Lieber Freund, auch für dein Leben, für deine Zeit hat Gott einen Plan. Und er kommt nicht zu spät. Sei ruhig und ruh in seinem Willen, in seiner Freude. Und du wirst ihn auf wunderbare Weise erfahren und erleben. Und jetzt hat dieser, viele sagen ja, dieser verrückte Trump, ne? In Amerika, ich sage es nicht. Ich weiß nicht. Aber dieser Mann, der so unmöglich war, der erkennt mit einmal Jerusalem als Hauptstadt Israels an. Und was geschieht? Die ganze Welt steht am Kopf. Überall in allen Ländern, in allen Städten, in allen Regierungen. Und dann geht es zum Schluss in die UNO hinein, nach New York. Und da stehen die alle auf und sagen, wie kann sowas sein? Israel ist niemals die Hauptstadt. Jerusalem niemals die Hauptstadt Israels. Alle regen sich auf. Von Peking, die sonst gar nichts mit Jerusalem am Hut haben. Alle mit einmal stehen auf und erheben ihre Stimme und sprechen dagegen. Es ist Gottes Strategie. Nimm es heute Morgen mit. Es ist Gottes Plan. Jawohl. Dann machen sie in der UNO eine Abstimmung. Haben wir alle mitbekommen, nicht? Welche Länder dafür, welche dagegen, dass Israel als Hauptstadt erkannt. Und bei mir kommt auch ein Postzusteller, das ist ein lieber Mensch, ein Türke, ein wunderbarer Mann. Und dann sprechen wir auch über Gottes Wort. Er weiß genau, wer ich bin. Und dann sagt er, haben Sie das gehört? Da hat doch dieser Trump in den USA Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und deklariert. Sag ich, ist das schlimm, sag ich. Sag ich, wie viel Mal steht denn Jerusalem im Koran? Ihr beruft euch auf den Koran. Wie viel Mal steht Jerusalem im Koran? Weiß das einer? Kein Mal. Nicht ein einziges Mal steht Jerusalem im Koran. Aber über 800 Mal in der Bibel war immer Israels Hauptstadt. 4000 Jahre. Und da regen sich die Leute alle auf, dass dieser sonderbare Präsident von USA das getan hat. Ich lasse es einmal so stehen. Ich will das gar nicht einmal jetzt bewerten. Aber nur traurig, dass unser Land sich auch dagegen gestellt hat. Einige kleine Länder in Lateinamerika, die haben das mit dem Trump dann im Nachhinein mit anerkannt. Aber unsere Regierung und die großen westlichen Länder haben sich alle gegen diese Aussage gestellt. Und jetzt darf ich euch einmal ein Wort lesen. Die ganze Welt steht einmal auf gegen Israel. Jetzt darf ich euch aus Sacharja 12, von Vers 2 bis und mit 3. Siehe, hinschauen. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Und auch Juda wird es gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn anheben wollen, werden sich wundtreiben. Alle Völker auf Erden werden sich gegen Jerusalem versammeln. Leute, in dieser Zeit leben wir jetzt. Hier und heute. Buchstäblich erfüllt vor unseren Augen. Ich brauche es gar nicht zu. Sind wir dann auf den Tempelberg gekommen. Das ist der Berg,
auf dem Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Der Berg ist das, der Berg Zion. Ja, der Moria, Tempel Moria. Und als wir dort ankamen, waren wir umlagert von palästinensischen Polizei. Alles voll. Jetzt wollten wir etwas weiter gehen, wir wollten ja einige Aufnahmen machen, haben sie uns verwehrt. In einer Bosheit, in einem bitteren Gesicht haben sie uns zurückgedrängt. Hier ist nicht euer Platz. Geht raus, geht runter. Hier habt ihr nichts zu suchen. Hier ist palästinensisches Gebiet. Hier hat kein anderes als nur wir. Und unser guter Melachim, ein fantastischer Reiseleiter, ein alter Jude, der sagte uns dann, der ganzen Gruppe, sagt er, hier diese wenigen Quadratmeter auf dem Tempelberg hier. Hier ist die Entscheidung auf Leben und Tod. Hier wird die Entscheidung getroffen über Krieg oder Frieden. Hier auf diesem paar Quadratmeter, vielleicht so groß wie ein Fußballfeld. Hier steht die Zukunft der Welt, sagt er, hier. Und ich wusste ganz genau, das ist der Platz des großen Königs. Hier kann nur einer Frieden geben. Es geht immer um den Sohn, um Jesus. Es geht um den wunderbaren Mann, der den Tod bezwang. Und meine Freunde, wer ihn ablehnt, und in dessen Leben wird es dunkel werden, lehne nie den Herrn Jesus ab in deinem Leben. Lehne ihn nicht ab, sondern nimm ihn auf als deinen Erlöser und deinen Heiland. Dann wirst du beschenkt von Gott mit dem Heiligen Geist. Das eigentlich war mein Gedanke heute Morgen, bewegt vom Heiligen Geist. Und hier möchte ich einmal aus der Bibel, aus der Weihnachtsgeschichte, zwei alte Leute zitieren. Die Frau, die war 84 Jahre, ist eine 84 in unserer Mitte. Ja, keiner, alle jünger, wunderbar. So, 84 Jahre und ein Mann mit Namen Simeon. Die Eltern brachten das Kind Jesu 8 Tage danach, nach der Geburt von Bethlehem, sind schon etliche Kilometer. Ich bin jetzt bisher nur im Auto gefahren. Ich kann nicht sagen, wie lange man zu Fuß geht, aber vielleicht mehrere Stunden nach Bethlehem und nach Jerusalem. Und als sie dort in Jerusalem ankamen, im Tempel, um für das Kind zu opfern, das Kind Gott zu weihen, erstgeborene Sohn Gott zu weihen. Und auf dem Tempel war viel, auf dem Vorplatz des Tempels war viel Volk und hin und her und her und hin gingen die Leute. Eine große Bewegung war da. Und jetzt ging Josef und Maria, die hatten keinen Schein, keinen Lichtschein und keine Sterne glitzerten da und kein Mond war auf ihrem Kopf. Die gingen dann auch dahin, um diesen Jesus dort im Tempel dazu bringen und zu weihen und zu opfern, für Gott zu opfern. Und mit einmal kommt ein alter Mann an. Der war bestimmt älter wie ich. Aber gut, da kommt ein alter Mann an. Und jetzt sieht dieser Mann Maria und Josef, waren ja mehrere Leute, viele Kinder und viel Volk. Jetzt geht er stracks auf dieses Ehepaar zu. Und dann macht er noch mehr. Er nimmt dieses Kind auf seine Arme. Habe ich auch schon ein paar Mal versucht, ne? Aber dann schreien diese Kleinen dann, wenn sie mich sehen. Aber gut, dieser Simeon nahm den Säugling auf seine Arme und pries Gott. Hat gebetet und Gott gedankt. Fantastisch. Und dann sagte Simeon, jetzt lässest du deinen Diener, er war ein Diener, der Simeon, deinen Diener in Frieden fahren, in Frieden dahin gehen. Denn meine Augen haben den Heiland der Welt gesehen, den Erlöser der Welt, den du bereitet hast, zu Gott sagt er das, den du bereitet hast für alle Völker, ein Heil für das Volk Israel. Und wir haben es einmal durchgenommen, was heißt, wenn es in der Bibel heißt, ein Heil. Du hast es mal so schön gesagt, du hast mal Hebräisch ein bisschen gelernt. Jeschua heißt das. Wenn in der Bibel steht Heil, dann heißt das Jesus, der Jeschua, den du bereitet hast vor allen Völkern. Du hast den Jeschua bereitet vor allen Völkern, den Jesus, heißt auch Josua, der gleiche Name, bereitet vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preise deines Volkes Israel. Sei schön. Wie wunderbar ist das Evangelium. Einzig schön. Und das heißt, er kam aus Anregung oder Bewegung im Tempel, Bewegung durch den Heiligen Geist. Meine Freunde, wenn wir den Heiligen Geist besitzen, dann bewegt uns der Heilige Geist. Und ich erwarte es immer wieder, in irgendeiner Gelegenheit, nicht, dass ich der bin, der die Linien zieht und die Strategie, er muss uns führen und leiten in allen Situationen. Denn der Heilige Geist ist der, der unser Leben führt und der die Strategie zieht. Und zur selben Stunde kam dieser Simeon und in dieser Masse der Menschen ging er ausgerechnet auf Maria und Josef zu. Und dann jubelt sein ganzes Herz und er betet an. Er wurde bewegt und geführt durch den Heiligen Geist. Meine Freunde, wenn wir durch den Heiligen Geist bewegt werden, dann werden wir immer zu Jesus bewegt. Niemals so anders hin. Immer zu ihm hin. Der Mann, der den Tod bezwang. Der König, der bald kommen wird. Werden wir immerhin bewegt zu ihm hin. Und das ist so sehr gut, ist das. Das ist so sehr gut. Und dann müssen wir natürlich viel beten. Viel beten, dass wir hingeführt werden und dass der Heilige Geist in uns immer mehr und mehr seine Herrschaft übernimmt, seine Herrlichkeit übernimmt. In kleinen Dingen auch. Ich war vor 14 Tagen, war ich in einer Gemeinde und dann ging ich auf ein junges Ehepaar zu, um sie zu begrüßen. Ich hatte sie vor 3 Jahren getraut und ging ich hin. Und dann sagte diese junge Frau, sagte, bitte, Manfred, komm nicht so nah. Ich habe die Grippe. Nee? Du steckst dich an. Na, das war was für mich, du. Meine Zeit, du. Und ich habe gesagt, der in uns ist stärker, als der in der Welt ist. Und wer da glaubt, wie die Schrift sagt, was gehen wir jetzt weiter? Aus dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ströme. Was machen da die paar Zillen oder die paar Viren der Grippe? Was wollen die mir antun, wenn bei mir Ströme fließen des lebendigen Wassers? Was denn? Und ich nahm die Frau und habe sie in den Arm genommen und kräftig gedrückt. So sagt sie, jetzt hast du auch die Grippe. Nein, sag ich, du hast die Gesundheit, sag ich. Ja. Bin ich krank geworden? Nein, nein. Wenn wir, Geschwister, wir müssen das glauben und müssen das realisieren und festhalten. Das ist so. Das ist das wunderbare Evangelium im Worte Gottes. Bewegt durch den Geist. Und ich bin davon überzeugt, dass viele, die meisten, die hier sind, schon so Begegnungen und Bewegungen des Heiligen Geistes hatten. Ja? Wo du hingeführt worden bist, wo du gar nicht ahntest, wo du gar keine Vorstellung hattest, das gar nicht in deinem Plan war. Und mit einem hat der Geist Gottes so geführt. Wir kennen den Giro und ich bin ab und zu da. Hier aus Hilden, den italienischen Pastor Giro. Ein Gottesmann, das darf ich euch sagen, ein Gottesmann. Wirklich. Und er macht jedes Jahr, wie üblich, macht er Urlaub in Italien. Da ist seine Familie, da ist sein Haus, da ist seine Mutter. Und da trifft sich die ganze Familie jedes Jahr im Sommer in einem wunderschönen Süditalien. Hat mir Bilder gezeigt, traumhaft schön. Macht er da Ferien. Und alles freut sich. Und jetzt kommt er dieses Jahr an und sagt zu seiner Frau Maria, du, wir fahren dieses Jahr nicht in Urlaub. Aber haben wir schon jahrzehntelang gemacht. Nein, sagt er, wir fahren dieses Jahr nicht in Urlaub. Weißt du, was wir machen? Ich bleibe hier zu Hause in Hilden und ich gehe mit einigen Brüdern aus der Gemeinde, gehe ich nach Düsseldorf auf den Bahnhof nachmittags und werde evangelisieren da, anstatt in Italien mich in die Sonne zu legen. Boah, stell dir vor, das würde dein Mann machen. Da würde aber manch einer Frau Kopf stehen zu Hause. Du. Glaub mir das. Können wir gar nicht nachvollziehen, nicht? Den Gedanken. Aber gesagt, getan. Giro ist zu Hause geblieben und hat sich dann nachmittags da einige Leute gesammelt und ist nach Düsseldorf auf dem Hauptbahnhof gefahren und hat dort missioniert und evangelisiert. Den Ärmsten, die dort rumhängen, weißt du, die keine Perspektive mehr haben, die Ärmsten, die rumhängen. Und dann hat er dort, als er mit jemandem gesprochen hat, hat er sich erstmal geöffnet, dieser Mann. Und hat gesagt, wissen Sie, Sie kümmern sich um mich. Und für mich gibt es jemand, der mich liebt. Mich, Halunken, der ich hier 5 Jahre rumgammel, unter der Brücke hier. Und Jesus sagt, jawohl. Es gibt jemand, der Sie sehr, sehr liebt. Und zwar so sehr, dass er für Sie gestorben ist, damit sie Frieden und Vergebung und Gesundheit und Perspektive bekommen. Freude in ihr Leben zurück. Licht. Und hat dieser Mann sich geöffnet. Und sagt dieser Mann Folgendes. Ich bin ein Arzt. Ich bin ein Mediziner. Ich bin ein Arzt. Und bin hier gelandet. Sagt er, meine Frau ist an Leukämie gestorben. Und ich habe meine Familie unendlich geliebt. Und ich habe alles getan, sagte er. Ich habe alles eingesetzt, mein ganzes Vermögen eingesetzt, um meine liebe Frau zu retten und zu heilen. Und nichts ist gekommen, sagte er. Sie ist abgetriftet und ist tot. Und dann stand ich mit meinem Mädchen alleine da, mit meiner Tochter. Und jetzt sagt dieser Arzt, zum Erschrecken ist meine Tochter auch an Leukämie erkrankt. Wow. Und dann hat das Gleiche wieder vollzogen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, war deine Tochter zuerst oder seine Frau? Das kann ich jetzt sagen. Vielleicht kann ich das verwechselt haben. Und dann hat er wieder alles für seine Tochter getan. Alles Geld, alles, was er hatte, alles, was ihm möglich war, hat dieser Mann in Bewegung gesetzt, um sein Mädchen zu retten. Und dann ist dieses sein Mädchen auch verstorben. Und dann ist dieser Mann zusammengesackt. Dann hat er resigniert für sein Leben. Was bringt das noch alles? Was soll ich das alles? Was meine große Praxis und alles? Ich bin am Ende verschuldet bis über die Ohren. Es geht nicht anders. Und dann hat er seine Sachen gepackt und alles verschuldet. Und dann ist er nach Düsseldorf auf den Bahnhof gegangen und hat da ein Quartier aufgeschlagen. Weißt du, wer das ist, der uns so kaputt macht? Das ist der Teufel. Der Teufel ist ein Mörder und Zerstörer der Menschen. Das ist Satan. Und konnte Giro ihm sagen, das ist nicht Gott, das ist der Satan, der dich so runterbringt. Genau wie diesem Mann, der dort begegnet ist da, barmherzige Samariter. Da war auch so ein Mann, der auf der Straße war, von Jerusalem nach Jericho, ist auch unter die Räuber gefallen und die haben ihn zerschlagen, ihn ausgeraubt, ihn verwundet dagelassen am Straßenrand. ihn liegen lassen. Das ist die Strategie und das Ziel des Teufels in deinem Leben, das er macht, machen möchte. Bei diesem Mann hat er es fertiggebracht. Und dann kam der Jairo. Und in dem Fall, bei dem barmherzigen Samariter, wer kam da vorbei? Der Herr Jesus. Der Jesus ist der barmherzige Samariter. Er bezahlt alles. Er nimmt ihn auf sein Maultier und führt ihn in die Herberge und bezahlt alles. Er hat alles bezahlt am Kreuz auf Golgatha, damit deine Wunden und das Ergebnis, was die Sünde geschlagen hat in deinem Leben, wieder heil wird. Jawohl. Das ist nur eine Geschichte von denen. Und dann sagte Jairo, als ich letztes Mal da war, sagte Jairo: Manfred, dass ich meinen Urlaub abgeblasen habe in Italien, wo sich alle darauf gefreut haben, hat sich alleine gelohnt für den Arzt hier, der jetzt aufsteht und der jetzt eine Perspektive hat und der jetzt mit Jesus leben will. Vom Heiligen Geist geführt. Verstehst du das? Verstehen wir nicht. Wie dieser Simeon aus Anregung des Geistes geführt dorthin, um jemanden zu begegnen und ihm den Weg zu Jesus zu zeigen. Und sagt, es gibt noch einen Weg für dich. So möchte ich uns heute Morgen einem jeden sagen, auch die, die uns vielleicht von außerhalb zugeschaltet sind, möchte ich Ihnen sagen, es gibt eine Perspektive, einen Weg, und der heißt, denn der Niedrige kann nicht den Höchsten segnen, sondern der Höchste segnet immer den Geringeren. Der Pfarrer oder der Priester steht da und segnet das Volk, nicht das Volk steht da und segnet den Priester. Und darum hat er sie gesegnet. Und sie gesagt, er wird gesetzt. Jesus ist gesetzt zu einem Fall und zur Auferstehung vieler und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Das habe ich auch schon erlebt. Vielfach hören sie auf. Sie haben sie einen, nicht alle Tassen im Schrank. Hören sie auf. Das ist nicht so. Jesus ist gesetzt zum Fall und zur Auferstehung vieler. Wenn du Jesus ablehnst in deinem Leben, geht es abwärts. Erhebst du ihn, geht es aufwärts. Und er wird dich und deine Familie und deine Nachkommen und unser Volk segnen. Leute, davon bin ich felsenfest überzeugt. Er ist so sehr, sehr gut, ist er, der wunderbare Herr. Und ich denke, das hat jeder, könnte jetzt anfangen zu erzählen, das haben wir nächste Woche, haben wir da die Möglichkeit, jeder erzählen, wie er durch den Geist geführt worden ist und wie gar nicht irgendwie ein Plan dastand. Da kommt eine Gruppe aus Süddeutschland, junge Leute mit dem Bus, die wollten nach Essen, fahren hier auf der A3 vorbei und haben gesagt, da wohnt doch hier in Langenfeld der Manfred und die Steffi. Dann wollen wir doch mal kurz ranfahren da. Unerwartet schellen die bei uns und sind mit einmal bei uns in der Wohnung. Und wir haben Kuchen haben wir immer da, Kaffee sowieso, Wasser noch mehr. Ja. Und dann haben wir gemeinsam Kaffee getrunken. Und dieser Leiter dieser Gruppe, der hat gesprochen wie der Apostel Paulus. Hat nur wunderbare Worte gesprochen. Nur Worte des Paulus. Und so einzigartig, solch ein Frieden, solch ein Licht, solch eine Harmonie, solch eine Freude, solch eine Einheit war mit einmal bei uns im Wohnzimmer. Und die, nach einer Zeit, wir haben gebetet, fest gebetet und nachher sind sie wieder gefahren, die guten Leute. Und man sagt, meine Steffi, weißt du, der Apostel Paulus war heute hier. Ich schaue sie an. Na, ich sage, der Apostel Paulus sicher nicht. Aber ein Engel war es doch. Ja. Denn ihr habt schon Engel beherbergt. Und wir empfanden, wir waren so stark beglückt, waren so stark gesegnet, so erfreut, so erfüllt von diesen Leuten, die so mit Jesus leben und Jesus so kannten. Und das war auch eine Führung vom Heiligen Geist, dass die bei uns abfahren mussten und dann 3 Stunden sich bei uns an den Kaffeetisch setzen. Fantastisch. Das macht Gott, macht das, nicht ich. Wir haben uns Jahre nicht, sehr viele Jahre nicht gesehen mit dem Leiter. Aber das macht Gott. Bewegt durch den Heiligen Geist. Aber weißt du, wann du bewegt wirst durch den Heiligen Geist? Wenn du viel betest. Johanna, ich komme nicht mehr auf diese Dame zu sprechen, diese wunderbare Frau mit 84 Jahren, nicht? Die stellt sich hin am Tempelberg und predigt, am Tempelvorplatz, so, und predigt zu allen den Leuten über die Erlösung Jerusalems. Die alte Frau mit 84 Jahren, vielleicht hat sie nur einen Stock gehabt, vielleicht kam sie irgendwo, ich weiß es nicht, gewackelt daher. Gott braucht seine Leute, bewegt durch den Heiligen Geist. Zur selbigen Stunde kam sie zu Jesus, dort auch an dem Tempel. Einmalig schön. Und diese Frau hat Begeisterung geredet. Keine Priesterin, eine einfache Frau, 84 Jahre. Kannst du, lieber Mensch, der du heute hier bist, du bist nicht zu alt. Gott braucht jeden Einzelnen auf jeglicher Weise, wo er seinen Plan hat. Das ist großartig, ist das. Ich freue mich für das nächste Jahr. Aber wenn wir dieses erleben wollen, die Bewegung durch den Geist, dann müssen wir viel beten. Ja? Nicht nur mit Gebetchen nachsprechen und so, das macht man nicht. Sondern unser Herz muss dabei sein, unsere Leidenschaft. Wir müssen mit Jesus reden, wie ein Freund redet mit seinem Freunde. Hat Mose schon getan. Wir müssen mit dem Herrn reden, mit unserem Gott im Himmel, mit dem liebenden Vater, sprechen mit ihm. Und sie betete Tag und Nacht und ging zum Tempel. Es heißt dann mit Fasten und Beten. Leute, dieses Wort Fasten haben wir fast ausgeklammert bei uns, nicht? Kaum noch jemand spricht über das Fasten. Aber Fasten und Beten, die Atomkraft des lebendigen Gottes. Ich möchte euch sagen für das neue Jahr, betet, 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 hört Gottes Wort, hört die Predigten immer wieder. Und du wirst sehen, welch einen Einfluss der Gesundheit, welch eine Strategie des Himmels in dein Leben Einzug halten wird. Und du wirst beglückt sein, beglückt bis dort hinaus. Wie schön ist das? Jesus ist unser Herr. Er ist unser König. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist der Lebendige, der dem Tode die Macht genommen hat. Und darum denkt noch einmal an das Neue Testament. In jedem einzelnen Kapitel wird er, der Herr Jesus Christus, über alle Maßen verherrlicht. Und angebetet. Es geht um ihn, nicht um mich. Er ist der Herr. Er ist hier. Jawohl. Wo 2 und 3. Richte deinen Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Halleluja. Halleluja. Lieber Vater im Himmel, du guter Gott, du herrlicher Vater, wir danken dir, dass du uns Jesus, den Erlöser, geschickt hast. Er ist der Erste und der Letzte. Ich danke dir. Dein Wort gilt, Herr Jesus. Nicht meine Worte. Sie sind zu schwach. Aber Gott, du hast uns Jesus gegeben. Er ist dein Opfer. Jesus ist das Opfer Gottes, nicht das Opfer von Menschen und Völkern und Kirchen. Jesus ist das Opfer, das die Endzeit, die Welt in eine Vollendung hineingebracht hat. Wer immer an ihn glaubt, der empfängt das Geschenk der Gerechtigkeit. Ich bete dich an und danke dir, mein Gott, aus tiefstem Herzen. Und jetzt gehen wir in die letzten Stunden dieses Jahres und dann um Mitternacht begehen wir das neue Jahr. Ich möchte dich bitten um deine Führung, deine Leitung, noch stärker, noch mehr, noch intensiver, Herr Jesus, noch näher an dein Herz, dich zu sehen. Das ist mein Wunsch, Herr Jesus, in deinem Wort, in deiner Gemeinde, an meinen wertvollen Geschwistern, hier und anderswo. O Gott, wie groß bist du. Dich beten wir an.